NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Präsident Putin hält eine Rede und die russische Regierung tritt zurück. Ringen um den Kohleausstieg in Berlin. Bundespräsident Steinmeier besucht das Stasi-Unterlagenarchiv und es gibt den neuesten Ermittlungsstand zu den Fällen des Kindesmissbrauchs in Lüchte und Bergisch Gladbach. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Eine Rede zur Lage der Nation. Der Titel verspricht wichtige Neuigkeiten. Schließlich wendet sich der Präsident nicht täglich an sein Volk, egal ob er der Präsident der USA ist, Frankreichs oder Russlands. Dass der Kreml verbreitete, die heutige Rede von Präsident Putin werde sogar bis zur Raumstation ISS übertragen, garantierte zusätzliche Aufmerksamkeit. Putin sprach über innenpolitische Fragen und kündigte Verfassungsreformen an. Doch die eigentliche Überraschung kam wenige Stunden nach Putins Rede. Die russische Regierung unter Premier Medvedev trat zurück, obwohl sie noch keine 2 Jahre im Amt ist. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Christina Nagel im Studio Moskau. Christina Nagel, was bedeutet dieser Rücktritt der russischen Regierung?
Ja, offiziell ist er ja zurückgetreten mit Medvedev, weil er gesagt hat, er will den Weg frei machen für die Verfassungsänderung, die Präsident Putin angekündigt hat. Putin hatte von einzelnen Veränderungen in den politischen Strukturen gesprochen. Medvedev sprach dann von erheblichen Verfassungsänderungen. Das hat erstmal viele Fragen aufgeworfen. Nach und nach, wenn man sieht, wie schnell auch Nachfolger aus dem Hut gezaubert wurden, klärt sich so ein bisschen die Lage und man ist sich hier mittlerweile sicher, dass das der Auftakt war für eine Neuordnung der Machtverhältnisse. Da geht es nicht nur um die Parlamentswahl im kommenden Jahr, sondern natürlich auch und vor allem um die Zeit nach dem Ende von Putins offizieller Amtszeit als Präsident, denn er kann ja nicht nochmal als Präsident antreten.
Und wie erklärt sich, dass Putin das nicht selber angekündigt hat in seiner Rede?
Ich glaube, man setzt ein bisschen auf den Überraschungseffekt. Man wollte sicherlich auch nochmal Premierminister Medvedev die Gelegenheit geben, Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, ja, wir nehmen uns auch zu Herzen, was Präsident Putin an Kritik an uns gerichtet hat in der Rede an die Nation. Da wollte man vielleicht nochmal zeigen, Medvedev ist jetzt hier nicht der Schlechteste. Und gleichzeitig hat das Ganze alles einen sehr demokratischen Anstrich, was hier jetzt passiert. Und trotzdem ist mit dem heutigen Tag klar, dass die politische Elite, und das gilt nicht nur für Putin, sondern eben auch für Medvedev, sich gerade sehr viele Optionen geschaffen hat, wie man die Zeit nach Putins Amtszeit als Präsident gestalten kann. Und jetzt dürfte es hier relativ schnell gehen, dass man die Weichen stellt und nach dürfte sich dann herauskristallisieren, welche der Optionen dann am Ende gezogen wird.
Medvedev bekommt ja ein neues Amt, aber schafft Putin auch für sich selber noch irgendwelche machtstrategischen Positionen in diesem Spiel?
Auf jeden Fall. Also eine der Machtoptionen ist sicherlich der Sicherheitsrat, in dem Medvedev sich jetzt eben auch ein Stück weit wieder profilieren kann und ein bisschen an seinem Ruf feilen kann, denn er war ja als Premier sehr unbeliebt, er galt als glücklos. Jetzt hat er einen Bereich im Sicherheitsrat, wo er verantwortlich sein wird für Verteidigung und Sicherheit. Da läuft alles sehr gut, da kann er sich wieder einen Namen machen. Aber Putin hat natürlich sicherlich auch im Hinterkopf, was er denn tun könnte. Und da ist für mich ein Punkt in seiner Rede gewesen, da hat er gesagt, er möchte gerne, dass der Staatsrat als wichtige politische Institution in der Verfassung verankert wird. Auch das eine der Reformen, die er gerne hätte, die er angestoßen hat. Und das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Da könnte er über allem thronen, quasi über einem neuen Präsidenten, über einen etwas einflussreicheren Premierminister, denn der soll ja neue Befugnisse bekommen, beziehungsweise das Parlament bestärkt werden. Das heißt, da könnte er weiter die Fäden ziehen. Und das ist eine Option, von der viele glauben, dass sie doch sehr wahrscheinlich werden könnte.
Das klingt so ein bisschen Putin forever. Glauben Sie, dass er das durchkriegt und dass die Russen das wollen?
Das sind zwei Paar Schuhe, glaube ich. Also ich glaube, dass er gar nicht mal so sehr will, die Macht in den Händen behalten, dass er aber große Angst davor hat, vor dem, was passiert, oder große Sorge dafür hat, vor dem, was im Land passieren könnte, wenn er die Macht abgibt. Denn es ist ja ein sehr fragiles Machtgleichgewicht zwischen den Sicherheitsbehörden, die einen starken Einfluss haben, zwischen den Oligarchen, die wirtschaftlich starken Einfluss haben. Er balanciert das ein Stück weit immer aus und die Sorge ist natürlich groß, wenn er geht und jemand anders an die Macht kommt und und mit der Machtfülle ausgestattet ist, dass diese Stabilität auseinanderbrechen könnte. Gleichzeitig glaube ich, dass viele hier im Land auch denken, wir könnten es ja auch mal mit jemandem anderen probieren. Viele junge Leute sagen, wir sind nur unter Putin aufgewachsen, wir kennen gar nichts anderes, da gibt es doch sicherlich mehr Möglichkeiten, die würden sich mehr wünschen. Die dürfte man dann damit befrieden wollen, dass es eben einen neuen Premierminister gibt und einen neuen Präsidenten, dass Putin also offiziell nicht an der Macht geklammert hat.
Die Machtverhältnisse in Moskau organisieren sich neu. Das war Christina Nagel aus unserem Studio dort. Und wir schauen in die Innenpolitik. Es geht um den Klimaschutz, es geht um Geld für die betroffenen Länder und um Arbeitsplätze in den Kohleregionen. Spätestens 2038 soll die Stromgewinnung aus Steinkohle und Braunkohle beendet werden, hat die sogenannte Kohlekommission empfohlen. Die Kohleländer sollen vom Bund Milliarden bekommen für den Strukturwandel. Doch welche Kraftwerke wann vom Netz gehen müssen, wer wie entschädigt wird, darum wird noch gerungen. Heute Abend suchen die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Kohleländer einer Lösung. Aus Berlin berichtet Alex Krämer.
Entscheidender Punkt sind zurzeit die Verhandlungen des Wirtschaftsministeriums mit den Kohlekraftwerksbetreibern. Bei denen soll ein schrittweiser Abschaltfahrplan für die Zeit bis 2038 herauskommen. Außerdem geht es um Entschädigungen. Letzte Verhandlungsrunde war gestern Abend. Beate Baron, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, bestätigt Fortschritte.
Die Gespräche gestern waren intensiv, aber sie waren sehr konstruktiv und wir haben uns weiter aufeinander zubewegt.
Aber ausgerechnet beim Thema Ausstiegsfahrplan sind sich die Ministerpräsidenten in die Haare geraten. Armin Laschet, CDU-Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, plädiert dafür, das dort gelegene Steinkohlekraftwerk Datteln, es ist praktisch fertig gebaut, aber noch nicht am Netz, noch in Betrieb zu nehmen, so wie es der Betreiber Uniper vorgeschlagen hat.
Wenn das Unternehmen nachweist, wir nehmen das ans Netz, aber schalten andere schneller ab als geplant und die CO2-Bilanz danach besser wird, finde ich, ist das in Ordnung.
Das findet Rainer Haseloff, CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, nicht. Denn im Gegenzug hat Uniper angeboten, das Braunkohlekraftwerk Schkopau im mitteldeutschen Industrierevier vorzeitig vom Netz zu nehmen.
Und jetzt haben wir einen echten Ost-West-Konflikt. Das nämlich mit Datteln 4 eine große zusätzliche Kapazität mit CO2-Emissionen verbunden ins Netz gehen soll. Und der gleiche Konzern an anderer Stelle im Osten diese Kapazität anbietet und das Kraftwerk geschlossen werden soll, ohne dass auch nur ein Arbeitsplatz neu zu erkennen ist.
Das will Haseloff nicht mitmachen und bekommt Unterstützung ausgerechnet von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Herr Laschet versucht zu tricksen, indem er ein neues Kohlekraftwerk, nicht Datteln 4, in Betrieb nehmen will, zulasten der Regionen im Osten. Damit gefährdet er insgesamt den gesamten Kompromiss. Und das ist einfach nicht richtig und nicht anständig.
Die Empfehlungen der Kohlekommission sehen vor, möglichst keine neuen Kohlekraftwerke mehr in Betrieb zu nehmen. Diese Empfehlungen müssen jetzt endlich umgesetzt werden, sagt Steffen Kampeter vom Arbeitgeberverband BDA. Langfristig geplanter Strukturwandel, wie von der Kommission vorgesehen, sei eine Chance.
Die Erwartung der Wirtschaft ist jetzt, rasche Entscheidungen am Ergebnis der Kohlekommission sich orientieren. Das gibt Investitionssicherheit und schadet dann auch nicht den Arbeitsplätzen. Wie befürchtet.
Kommissionsbericht, Energiekonzerne, Ministerpräsidenten. Kompliziert, was die Bundeskanzlerin da auf dem Tisch hat. Aber gut, dass sie es auf dem Tisch hat, meint Martin Kaiser von Greenpeace.
Bundeskanzlerin Merkel tut gut daran, dem Wirtschaftsminister das Heft aus der Hand zu nehmen. Denn nach einem Jahr Kohlekompromiss ist noch kein einziges Kraftwerk abgeschaltet. Und das muss jetzt schnell passieren.
Ursprünglich sollten die Gesetze zum Kohlekompromiss bereits vergangenes Jahr verabschiedet werden. Neben dem Abschaltfahrplan geht es dabei auch um Strukturhilfen für die vier Kohleländer. Rund 40 Milliarden Euro.
Alex Krämer über die Verhandlungen zum Kohleausstieg. Klimaaktivisten und Umweltverbände meinen, alles, was bisher geplant ist, ist zu langsam und reicht nicht weit genug. Und das gilt sowohl für den Kohleausstieg als auch für die anderen Vorhaben des Klimapakets der Bundesregierung. Sie wollen die Bundesregierung deshalb mithilfe von Verfassungsbeschwerden zu einer noch effizienteren Klimapolitik zwingen. Aus Berlin, Mirjam Meinhardt.
Klimaschutz ist Grundrechtsschutz, so begründen Anwälte und Kläger ihre Beschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Bundesregierung tue zu wenig, um das Klima ausreichend zu schützen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sagt Miriam Siebeck, Fridays for Future Aktivistin aus Stuttgart.
Diese begründe ich ganz einfach damit, dass ich keine sichergestellte Lebensgrundlage habe und dies im Grundgesetz eine Verpflichtung der deutschen Bundesregierung ist und sie dies aber nicht einhält. Deswegen muss man da jetzt gerichtlich dagegen vorgehen.
Vor allem sehen die Jugendlichen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit gefährdet. Ihre Lebensgrundlage werde ihnen geraubt. Die Aktivisten berufen sich in ihrer Beschwerde juristisch auf Artikel 2 und Artikel 14 des Grundgesetzes, erklärt Remo Klinger, einer der Anwälte.
Wir verlangen vor allen Dingen, dass der Gesetzgeber rational handelt, nämlich dass er konkret sagt, welches Ziel er erreichen will und mit welchen Maßnahmen er prognostisch dazu in der Lage ist. Rationalität, das heißt also wirklich das Ziel klar zu benennen und zu sagen, mit den Maßnahmen, die ich ergreife, schaffe ich das auch. Und sobald die Grundrechte berührt sind und ein ökologisches Existenzminimum hier geltend gemacht wird, muss der Gesetzgeber diese Grenzen einhalten und muss klar offenlegen, dass seine Maßnahmen zum Schutz dieser Grundrechte ausreichend sind.
3 Verfassungsbeschwerden wurden bereits beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Eine 4. soll in Kürze folgen. Die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, German Watch, BUND sowie die Umweltaktivisten sind zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht die Beschwerden zulässt und gemeinsam verhandelt. Ziel wäre, dass die Bundesregierung dadurch juristisch gezwungen würde, das Klimaschutzgesetz und die Bemühungen insgesamt nachzuschärfen, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Und uns macht besonders viel Mut, dass eine ähnliche Klage in den Niederlanden über 3 Instanzen bis zum höchsten Gericht gerade eben auch vor wenigen Wochen gewonnen wurde und die niederländische Regierung nun verurteilt ist, nachzuschärfen. Genau dieses möchten wir auch erreichen. Wir möchten ganz einfach umsetzbare Maßnahmen, die per Verordnung und ohne irgendwelche Kosten möglich sind, wie zum Beispiel ein Tempolimit, jetzt auslösen.
Ob die Beschwerden letztlich Erfolg haben werden, ist aber unklar. Umweltklagen aus der Vergangenheit, wie beispielsweise eine gegen das Waldsterben, hatte juristisch keinen Erfolg.
Vom Klimawandel betroffen ist auch die Autoindustrie. Statt Benzin- und Dieselbetriebene Motoren muss sie künftig klimafreundlichere Antriebe anbieten. Was das für Deutschlands Schlüsselindustrie bedeutet, darum ging es heute beim Autogipfel in Berlin. Er tagte hinter verschlossenen Türen, aber einige Teilnehmer sagten im Vorfeld öffentlich, was sie sich vorstellen. Markus Overmann berichtet.
Was soll mit den Mitarbeitern in der Autobranche passieren, wenn künftig Elektroautos gebaut werden? Denn dafür braucht es nicht mehr so viele Mitarbeiter. Bundeskanzlerin Merkel hat sich dazu unter anderem mit DGB-Chef Rainer Hoffmann getroffen. Und der erwartet, dass der Bund Kurzarbeit ermöglicht, also Geld bereitstellt. So ließen sich Kündigungen verhindern. Die Kanzlerin setzt unter anderem auf Weiterbildung und Qualifizierung der Werktätigen, damit die nicht den Anschluss verlieren, wenn sie künftig Elektroautos bauen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erwartet, dass man für die Mitarbeiter in der Autobranche ein Kurzarbeitergeld einführt, das dann bezahlt wird, wenn die Mitarbeiter an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Und der Verband der Automobilindustrie fordert, dass sich die Bundesregierung klar zur Automobilindustrie bekennt und dieser beim Strukturwandel zur Seite steht. So seien zum Beispiel 10 bis 20 Milliarden Euro notwendig, unter anderem auch für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Denn Elektroautos würden nur dann gekauft, wenn man sie auch überall aufladen könne.
Die Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit, war für viele DDR-Oppositionelle das Symbol für die Unterdrückung und die Einschränkung der Freiheit, gegen die sie auf die Straße gingen. In der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg lagen die Akten, die dokumentierten, wie das Regime gegen Kritiker vorging und welcher Helfer es sich dabei bediente. Doch nach dem Mauerfall wurden die Reißwölfe angeworfen. Die Dokumente sollten vernichtet werden. Dass ein Großteil erhalten blieb, ist den Männern und Frauen zu verdanken, die am 15. Januar 1990 die Stasi-Zentrale stürmten. Ihren Mut würdigte Bundespräsident Steinmeier heute zum 30. Jahrestag bei einem Besuch im Stasi-Unterlagenarchiv, das sich jetzt auf dem Gelände befindet. Birgit Schmeitzner hat ihn begleitet.
Hallo, Herr lieber Bundespräsident.
Grüßen Sie.
Ankunft im Stasi-Archiv. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lässt sich erst einmal zeigen, was hier lagert. Millionen von Belegen für die Überwachung der DDR-Bürger, abfotografierte Briefe zum Beispiel.
Sind das einzelne Briefseiten, die da abgebildet sind? Briefumschlag?
Nächster Stopp, ein klimatisierter Raum. Meterlange, hohe Schränke, alle Regale vollgestopft mit Akten in abgegriffenen, rostroten Papphüllen.
Das, was wir hier sehen, darf man gar nicht unterschätzen. Hier ist das Fundament geschaffen worden dafür, dass Aufarbeitung überhaupt stattfinden konnte.
Und dass dieses Stasi-Archiv so tiefe Einblicke gebe, wie eine Diktatur funktioniert. Dass diese Akten überhaupt noch existieren, führt Steinmeier auf den Mut von friedlichen Revolutionären in der DDR zurück, die vor 30 Jahren die Stasi-Zentrale besetzt haben. Er dankt ihnen in einer Ansprache.
Wie viel Mut gehörte dazu, in dieser Zeit des Chaos in der die Macht der Staatssicherheit noch bewaffnet war und in der niemand wusste, wie die Anhänger des untergehenden Regimes reagieren würden.
Roland Jahn, der die Stasi-Unterlagenbehörde leitet, war damals bei den Bürgerrechtlern dabei. Die Besetzung der Stasi-Zentrale bezeichnet er als Meilenstein. Aber Jahn sagt auch, ihm blute das Herz, weil nach dieser Nacht weiter Akten beseitigt wurden. Das habe er als Journalist dokumentiert.
Ich habe auch begleitet, dass die elektronischen Datenträger vernichtet worden sind. Wir haben das gefilmt. Und heute frage ich mich, warum ich es einfach nur gefilmt habe. Ich hätte die Akten lieber klauen sollen. Ich hätte lieber die elektronischen Datenträger sichern sollen, dafür Sorge tragen, dass sie heute erhalten werden und genutzt werden können.
Die Bürgerrechtler, sagt Jahn, seien einfach unerfahren gewesen. Manch einer habe später gesagt, sie hätten sich am runden Tisch von der Übergangsregierung unter Hans Modrow über eben diesen Tisch ziehen lassen. Doch Jahn und Steinmeier blicken nicht nur zurück. Gemeinsam mit Zeitzeugen und Schülern schlagen sie bei einer Diskussion den Bogen von damals zu heute. Steinmeier sagt, Geschichte wirke weiter. Man dürfe keinen Schlussstrich ziehen, sondern müsse das Wissen nutzen, um wehrhaft zu sein für die Demokratie. Das sieht auch die Bürgerrechtlerin Teli Büchner so, die dabei war, als im Dezember 89 die erste Stasi-Bezirksverwaltung in Erfurt besetzt wurde.
Zivilcourage ist auch heute gefragt. Um das, was wir erkämpft haben, die Demokratie, die ist heute nicht sicher.
Interessiert fragen die Schüler nach, wollen wissen, warum denn zwei Diskussionsteilnehmer für die Stasi gespitzelt haben, warum es so lange gedauert habe, nach dem Fall der Mauer, bis die Stasi-Zentrale gestürmt wurde, wie wichtig den Zeitzeugen heute Freiheit sei. Sehr, sagt der Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe. Für sie kämpfe er weiter. Und er ermuntert die Schüler, auf andere zuzugehen und produktiv zu streiten, um etwas zu tun gegen eine Spaltung der Gesellschaft.
Der deutschen Wirtschaft geht es noch immer gut, aber sie ist 2019 so langsam gewachsen wie zuletzt vor 6 Jahren. Das Plus beim Bruttoinlandsprodukt ist nur noch klein. Nicht in allen Wirtschaftsbereichen sind die Vorzeichen positiv. Thorsten Huhn mit den wichtigsten Daten, die das Statistische Bundesamt heute vorgelegt hat.
Die deutsche Wirtschaft ist auch im 10. Jahr hintereinander auf Wachstumskurs geblieben. Allerdings sind die Boomjahre erstmal vorbei. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2019 nur noch um 0,6%. In den beiden Jahren davor gab es noch stärkeres Wachstum in Höhe von 1,5 und 2,5%. Gestützt wurde das Wachstum vor allem von den privaten Konsumausgaben und auch vom Konsum des Staates. Albert Brackmann vom Statistischen Bundesamt.
Die deutsche Wirtschaft ist damit das 10. Jahr in Folge gewachsen. Das ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Die Wachstumsdynamik hat im Jahr 2019 aber deutlich nachgelassen.
Die Dienstleistungsbereiche und die Bauwirtschaft verzeichneten kräftige Zuwächse. In weiten Teilen der Industrie dagegen gab es starke Rückgänge, vor allem in der Automobilbranche. Einen neuen Höchststand gab es bei der Zahl der Erwerbstätigen, die stieg auf mehr als 45 Millionen. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit weiter zurück, auf den niedrigsten Stand seit der Vereinigung Deutschlands. Nach vorläufigen Schätzungen waren 1,4 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von 3%.
Wie es der deutschen Wirtschaft geht, das hängt maßgeblich auch ab von der Lage der Weltwirtschaft. Und die war zuletzt bestimmt auch von der Sorge über die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Vor gut einer Stunde wurde nun ein Teilabkommen unterzeichnet, das zwar noch nicht alle Probleme ausräumt, aus Sicht vieler Beobachter, aber so etwas ist wie ein Waffenstillstand. Aus Washington, Torben Ostermann.
Die Stimmung im repräsentativen East Room des Weißen Hauses wirkte feierlich. Zahlreiche Vertreter beider Länder waren bei der Unterzeichnung des Handelsabkommens anwesend. Darunter neben Donald Trump auch Liu He, Vizepräsident der Volksrepublik China. US-Präsident Trump sprach von einem nie dagewesenen, einem historischen Deal und bedankte sich anschließend ausführlich bei allen, die in den vergangenen Monaten mitverhandelt hatten. Das sogenannte Phase-1-Abkommen sieht vor, dass China seine Importe aus den USA innerhalb der nächsten 2 Jahre um 200 Milliarden Dollar erhöhen werde. Im Gegenzug will die US-Regierung auf weitere Strafzölle verzichten. Die alten bleiben erhalten. Zudem nahm die US-Regierung den Vorwurf zurück, dass China seine Währung manipuliere, um sich im Wettbewerb Vorteile zu verschaffen. Weitere strittige Themen sollen in einer zweiten Phase geklärt werden.
Das amerikanische Repräsentantenhaus hat ja mit seiner demokratischen Mehrheit die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump beschlossen. Geführt wird das Verfahren aber vom Senat. An ihn, den Senat, soll die Anklage heute offiziell übergeben werden. Aus Washington, Claudia Sarre.
7 Demokraten sollen im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Trump die Rolle der Ankläger übernehmen. Das gab die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi bekannt. Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, soll diesen sogenannten Impeachment-Managern vorsitzen. An seiner Seite Jerry Nadler, der Vorsitzende des Justizausschusses. Die erste Aufgabe der Ankläger wird heute sein, die Anklagepunkte gegen Trump in den Senat zu bringen. Erst danach kann das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten formal beginnen. Die Demokraten hatten den Beginn des Prozesses absichtlich hinausgezögert, um noch weiteres Beweismaterial gegen Trump zu sammeln. Tatsächlich liegt den Demokraten seit gestern Abend neues Belastungsmaterial vor. Ein Vertrauter von Trumps Anwalt Giuliani, ein gewisser Lev Parnas, soll Telefondaten, Nachrichten und USB-Sticks übermittelt haben, die die Vorwürfe gegen den US-Präsidenten in der Ukraine-Affäre erhärten sollen. Trump wird vorgeworfen, die ukrainische Regierung zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben. Eine Amtsenthebung des US-Präsidenten gilt allerdings schon jetzt als so gut wie ausgeschlossen, da die Senatoren am Ende über das Impeachment abstimmen müssen. Im Senat halten die Republikaner die Mehrheit.
Der Konflikt zwischen den USA und Iran scheint vorerst entschärft. Beigelegt ist er nicht. Die Zukunft des Abkommens, das den Iran von der Entwicklung eigener Atomwaffen abhalten sollte, ist ungewiss, seit die USA es gekündigt haben. Iran fühlt sich nicht mehr an die Abmachungen gebunden, dass die europäischen Vertragsstaaten einen Mechanismus zur Streitschlichtung aktiviert haben, kommt in Teheran jedoch nicht gut an. Darüber sprach der iranische Präsident Rouhani heute bei einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. Aber er sprach zur Überraschung vieler Beobachter auch über die innenpolitischen Probleme des Landes. Aus Istanbul berichtet Miriam Staber.
Er könnte das Abkommen retten, er könnte aber auch der Anfang vom Ende sein. Der Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens mit dem Iran. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben ihn gestern ausgelöst. Heute sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani in einer Kabinettssitzung:
Die Europäer sagen, der Iran hat sich in 5 Schritten aus dem Atomabkommen zurückgezogen. Deshalb müssen sie einen Schritt machen und den Streitschlichtungsmechanismus aktivieren. Dabei sind es die Europäer, die zu ihren Verpflichtungen zurückkehren müssten.
Der Iran hat sich seit dem vergangenen Mai schrittweise aus dem Atomabkommen zurückgezogen. Zuvor waren die USA 2018 einseitig aus dem Vertrag ausgestiegen. Die europäischen Staaten wollen das Abkommen nun, laut der offiziellen Begründung, mit dem Streitschlichtungsmechanismus retten. Der britische Premierminister Boris Johnson hat aber auch ein neues Abkommen mit den USA, einen Trump-Deal, ins Spiel gebracht. Der iranische Außenminister Mohammad Jarraf Zarif sagte dazu bei einer Konferenz in Indien:
I had a US deal and the US broke it.
Ich hatte ein Abkommen mit den USA und die USA haben es gebrochen. Wenn ich ein neues Abkommen mit Trump mache, wie lange wird es halten?
How long will it last?
Zarif äußerte sich auch zum Umgang des Regimes mit dem Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs. Der Iran hatte tagelang von einem technischen Defekt als Absturzursache gesprochen. Seitdem die Revolutionsgarden bekannt gegeben haben, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, gibt es in Teheran und anderen iranischen Städten regierungskritische Demonstrationen.
Die Leute sind wütend auf diese 2 Tage. Die Leute erwarten von der Regierung, dass sie die Informationen über den Abschuss des ukrainischen Flugzeugs hätten preisgeben sollen. Ich als Außenminister und der Präsident, wir wussten es natürlich erst am Freitagnachmittag.
Beobachter lesen daraus eine Kritik am obersten religiösen Führer Ayatollah Khamenei, dem die Revolutionsgarden unterstehen. Die hatten die Verantwortung für den Abschuss der ukrainischen Maschine übernommen, müssen also von Anfang an die Wahrheit gekannt haben. Auch Präsident Rouhani war außergewöhnlich offen. Er forderte einen radikalen Politikwandel im Land. Das Volk ist unser Meister und wir sind seine Diener, sagte Rouhani. Und Rouhani kritisierte die Entscheidung des Wächterrats, tausende Kandidaten von den Parlamentswahlen im Februar auszuschließen. Der Wächterrat entscheidet im Iran in letzter Instanz, wer zur Wahl antreten darf und wer nicht. Er hat für die kommende Wahl auch 90 Parlamentsabgeordnete abgelehnt, die sich der Wiederwahl stellen wollten. Präsident Rouhani bedauert das und sagte, die Menschen bräuchten Vielfalt.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft in seinem jetzt veröffentlichten jüngsten Jahresbericht China die, Zitat, brutalste und umfassendste Repression, Zitat Ende, seit Jahrzehnten vor. Im von der muslimischen Minderheit der Uiguren bewohnten Nordwesten sei ein albtraumhaftes Überwachungssystem aufgebaut worden. Und China nutze seinen diplomatischen und wirtschaftlichen Einfluss, um Kritik nicht nur im eigenen Land zu unterdrücken, sondern diese Zensur auch auf den Rest der Welt auszuweiten, sowie internationale Organisationen zum Schutz der Menschenrechte zu schwächen. Doch Human Rights Watch beschränkt sich in seinem Jahresbericht nicht auf China. Auch die EU wird kritisiert, und zwar wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Einige Mitgliedsländer hätten Migranten durch sogenannte Pushbacks aus dem Land und manchmal gewaltsam über die EU-Außengrenze zurückgedrängt, ohne ihnen die Chance, zu einem Asylverfahren zu geben. Dieser Vorwurf von Human Rights Watch zielt auf Ungarn, Rumänien, Polen, Kroatien und Griechenland. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, dass die EU mit Ländern wie Libyen zusammenarbeitet, um potenzielle Asylbewerber davon abzuhalten, nach Europa zu gelangen. Die EU finanziert die libysche Küstenwache, die Flüchtlinge im Mittelmeer abfängt und in Lager deportiert, wo viele Migranten vergewaltigt, versklavt oder getötet werden. Vor allem Italien kooperiert eng mit Libyen, um die Zahl der Migranten zu senken. Auch Marokko erhielt von der EU 2019 Geld, weil marokkanische Sicherheitskräfte Flüchtende auf dem Mittelmeer daran hinderten, nach Spanien zu gelangen. Human Rights Watch kritisiert, dass EU-Institutionen und Mitgliedstaaten keine Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer durchführen und einige EU-Staaten stattdessen Organisationen und Einzelpersonen, die Migranten im Mittelmeer unterstützen, strafrechtlich verfolgt und verunglimpft hätten.
Der massenhafte Kindesmissbrauch von Lüchte und von Bergisch Gladbach hat auch erfahrene Ermittler erschüttert. War in beiden Fällen womöglich ein einziger großer krimineller Ring am Werk? Es gab mögliche Schnittstellen, die Ermittler gingen dem Verdacht nach. Doch finden die Verbrechen gegen Kinder offenbar häufiger statt, als Unbeteiligte sich das vorstellen können. Heute teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass es nach jetzigem Stand keine Hinweise auf einen strafrechtlich bedeutsamen Zusammenhang zwischen den beiden Tatorten gibt. Wolfgang Otto berichtet.
Zeugenaussagen hatten die Ermittlungsbehörden in NRW schon im vergangenen Jahr auf personelle Verquickungen zwischen den Kindesmissbrauchsfällen in Lüchte und Bergisch Gladbach aufmerksam gemacht. Demnach hatten Verwandte des Hauptverdächtigen im Fall Bergisch Gladbach Wohnwagen auf dem Campingplatz in Lüchte. Auf diese Erkenntnisse habe die Polizei sehr schnell reagiert, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU.
Das Polizeipräsidium Bielefeld ist dazu bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres mit einem eigenen Einsatzabschnitt eingestiegen, der dafür extra eingerichtet wurde Anfang Dezember.
Doch nach jetzigem Erkenntnisstand haben die Täter von Lüchte und Bergisch Gladbach nicht zusammengearbeitet.
Sie hat bisher keinerlei Erkenntnisse darüber gewonnen, dass Täter aus dem Tatkomplex Bergisch Gladbach auch an den in Lüchte begangenen Taten beteiligt sein könnten.
So bestätigten es heute auch die zuständigen Staatsanwaltschaften in Detmold und Köln. Stand jetzt handelt es sich aus Sicht von Herbert Reul um eine zufällige Verbindung der beiden Tatkomplexe von Lüchte und Bergisch Gladbach.
Zugegeben, ein ungewöhnlicher Zufall, aber das ist manchmal bei Zufällen so.
Im Fall des Kindesmissbrauchs auf dem Campingplatz in Lüchte sind im September 3 Täter verurteilt worden, 2 von ihnen zu Haftstrafen. Die Ermittlungen im Bergisch-Gladbacher Fall dauern an. Über 200 Ermittler durchsuchen Tausende von Chatprotokollen und stoßen auf immer mehr mögliche Täter und Opfer. NRW-Innenminister Reul gab heute neue Zahlen bekannt. Demnach ist die Zahl der Beschuldigten auf 51 in 12 Bundesländern gestiegen. Die Zahl der Opfer liegt derzeit bei 36. Doch diese Zahlen könnten weiter steigen, befürchtet Reul.
Das ist nicht das Ende. Ich habe mehrfach gesagt und ich glaube, wir sehen immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe damals im Fall Lüchte bereits ganz früh gesagt, ich mache das zur Chefsache und wir bleiben da dran. Und das ist erst der Anfang.
Die Missbrauchsserie von Lüchte im Kreis Lippe war vor knapp einem Jahr bekannt geworden. Auf dem dortigen Campingplatz waren zahlreiche Kinder jahrelang missbraucht worden, unentdeckt von den Behörden. Für Herbert Reul war dieser Fall ein Weckruf.
Wir müssen uns als Gesellschaft eingestehen, Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, das sind keine kleinen Einzelfälle, sondern es ist, das muss man so sagen, ein Massenphänomen. Ein Massenphänomen, das wir lange nicht wahrhaben wollten.
Zeitweise, so Reul, haben über 300 Ermittler an dem Fall des Kinderpornonetzwerks in Bergisch Gladbach gearbeitet.
Ein Bericht von Wolfgang Otto und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Ulrike Bosse.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.